Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Heute präsentiere ich euch eine wirklich ganz besondere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Am 1. August dieses Jahres ist nämlich der Welterschöpfungstag, auch bekannt als World Overshoot Day. Erschöpfung ist uns ja irgendwie allen ein Begriff. Wer erschöpft ist, der sollte sich erholen. Doch unsere Erde braucht dringend unsere Hilfe, um sich zu regenerieren. Was es mit diesem Tag auf sich hat, was er für uns bedeutet und wie wir der Welt helfen können, sich zu erholen, darüber sprechen wir heute mit Mitgliedern der Gemeinwohlökonomie. Aber zunächst möchte ich mich herzlich bei meinem Werbepartner für diese Podcast-Folge bedanken.
Axo, Ihr Digitalpartner für eine bessere Welt.
Und nun? Und dazu begrüße ich ganz herzlich meine Interviewpartner in diesem Weltverbesserer-Podcast, Kirsten Immendorf, Esther Römer, Paul Corales-Braun und Jutta Hieronymus. Als erstes starten wir mit dir, liebe Jutta. Du bist die Vorständin der GWÖ Deutschland. Bitte erklär uns doch mal, was ist überhaupt der Welterschöpfungstag?
Ja, der Welterschöpfungstag bezeichnet den Zeitpunkt, an dem alle Ressourcen, die uns als Menschheit zur Verfügung stehen, aufgebraucht sind. Und das Dramatische ist, dass das eigentlich schon seit über 50 Jahren bekannt ist. 1972 kam ja der Bericht des Club of Rome raus, der zum ersten Mal die Aussichten oder die Folgen unseres Wirtschaftens benannt hat. Und im 29. Dezember 1971 haben wir zum ersten Mal diese Ressourcen, die uns fairerweise, ne, für dieses Leben auf diesem Planeten zur Verfügung stehen würden, gerissen. Nämlich, es hat nicht mehr für ein ganzes Jahr gereicht, sondern nur noch bis 29. Dezember. Und in diesen letzten 53 Jahren sind es, glaube ich, her, ist es jedes Jahr um 2-3 Tage nach weiter vorne gelandet. Und inzwischen sind wir also beim 1. August, wir waren auch mal beim 4. August, wir waren auch schon mal beim 29. Juli, das war, glaube ich, vor Corona. Und dann kam die Corona-Delle und hat das wieder ein bisschen nach hinten geschoben. Aber eigentlich hat die Corona-Delle gezeigt, dass wir ganz doll in diese Richtung eigentlich agieren müssten, also weniger verbrauchen und weniger emittieren und weniger verschmutzen, um die Gesundheit unseres Planeten, und damit meine ich nicht nur die Gesundheit von uns Menschen, sondern vor allen Dingen allen Lebens, auch pflanzlichen Lebens, was auf dieser Welt existiert und was dringend für uns als Menschen auch wichtig ist, weil wir davon abhängig sind. Wir können uns zwar Computer bauen, wir können zum Mond fliegen, aber wir können kein künstliches Essen oder keine künstliche Ernährung erzeugen. Diverse Studien haben das bereits gezeigt.
Mhm. Mir scheint das so abstrakt. Wie kann man so einen Welterschöpfungstag eigentlich berechnen? Anhand welcher Zahlen berechnet man den? Da gibt's ja sogar eine Formel.
Oha, ja, die Formel sagt mir jetzt nichts. Die habe ich nicht auswendig drauf.
Ich habe die hier tatsächlich mal rausgeschrieben. Welterschöpfungstag gleich Biokapazität der Erde beziehungsweise ökologischer Fußabdruck mal 365.
Genau. Ja, ja, das ist dann der tägliche Verbrauch mal 365 gerechnet. Ehrlich gesagt ist es aber viel, es ist sehr komplex, ja. Und das kann man auf der Webseite von footprint.org nachlesen, wie das genau berechnet wird. Und zwar werden einfach alle Verbräuche, alle Ressourcen, alles, was wir an Ernten einfahren, was wir an Landnutzung verändern, also wo wir Wälder abholzen, wo wir statt Äcker anzulegen Gewerbegebiete aufbauen, wo wir Autobahnen durch Moore legen und solche Themen alles, das wird alles zusammengerechnet, denn die Natur, die hat ein Riesenpotenzial, diverse Dinge, die wir so tun, wieder auszugleichen, aber inzwischen sind wir erstens so viele Menschen und zweitens so rasant unterwegs mit unserem Wirtschaftssystem und auch mit unserem Energiehunger, dass diese Ökosystemdienstleistungen nicht mehr so schnell hinterherkommen, das alles wieder auszugleichen.
Mhm. Und das ist aber in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich, richtig?
Sehr wohl, ja, genau. Deswegen funktioniert es auch bisher noch. Und wir denken immer, naja, wieso 1. August, merkt man ja gar nichts. Das liegt daran, dass es von den knapp 200 Nationen, die wir auf der Welt haben, ungefähr ein Drittel, also 70, die sind weit vorne dran und verbrauchen mehr, als ihnen eigentlich fairerweise für ein Jahr zustünde. Aber es gibt eben sehr viele Länder, die anderen zwei Drittel oder die sogenannten ärmsten Länder, die des globalen Südens, die weit, weit weniger verbrauchen. Und deswegen kippt das System noch nicht sofort über unseren Köpfen zusammen. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, wenn wir so weitermachen wie bisher, wann das kommen wird. Und wir können natürlich auch nicht sagen, den Ländern, die bisher noch keinen Kühlschrank, kein Auto, keinen Fernseher und alle ein Handy und eigenen Stromanschluss und Trinkwasseranschluss und so weiter haben, ihr dürft das alles nicht. Sondern wir müssen da natürlich den Menschen auch zugestehen, dass sie einen bestimmten Wohlstand ebenfalls erreichen. Aber das würde eben andererseits bedeuten, dass die Luxusländer, also die Industrienationen, die schon seit 50 oder 100 Jahren dabei sind, die Umwelt zu zerstören, dass die damit ganz dringend aufhören müssen.
Ja, nun kann die Erde ja nicht so stöhnen wie wir, wenn wir erschöpft sind, sondern sie bringt das vielleicht anders zum Ausdruck und eventuell verstehen wir Menschen das halt leider noch nicht in dem Maße, wie wir es wahrscheinlich verstehen sollten. Deswegen ist es total cool, dass ihr von der Gemeinwohlökonomie Aktionstage zum Welterschöpfungstag habt. Was macht ihr da und was wollt ihr damit bewirken?
Die Aktionstage sollen zum einen eben auf genau diesen Welterschöpfungstag aufmerksam machen. Alle haben schon mal so ein bisschen was davon gehört, aber wissen eigentlich nichts Genaues nicht. Es gibt zwei Ebenen, auf denen wir aktiv werden müssen. Das eine ist die, wo die großen Akteure, die Politik und die Wirtschaft aktiv werden müssen. Und die zweite Ebene ist die, wo wir als Einzelpersonen, als Zivilgesellschaft aktiv werden müssen. Und wir wollen vor allen Dingen mit den Welterschöpfungstagsaktionen die Zivilgesellschaft erreichen, die Bevölkerung, die Menschen, die draußen rumlaufen und mein Eindruck sich häufig ganz wenig Gedanken nur machen, manchmal kurz aufmucken, wenn in irgendwelchen Nachrichten was zu dramatischen Entwicklungen berichtet wird. Aber ansonsten geht das Leben weiter so wie bisher. Und ich glaube, wir müssen da umdenken. Also alle WissenschaftlerInnen, die sich mit der Klimakrise beschäftigen, fordern das ganz dringend, dass wir so schnell wie möglich aufhören müssen, fossile Energieträger zu verbraten und damit wahnsinnige CO2-Emissionen in die Atmosphäre zu pusten und damit wiederum den Treibhauseffekt der Erde anheizen. Das ist eigentlich das ist das zweitgrößte Problem. Das größte Problem, was wir haben, und das ist noch ganz wenig auf dem Radar der Menschen, ist der Verlust der Biodiversität, also das Artensterben. Wir hängen von unglaublich vielen, sehr komplexen, miteinander vernetzten Ökosystemen ab. Wenn die zusammenbrechen, wenn es die nicht mehr gibt, dann ist unser Fortbestehen auch in Gefahr, weil wir dann uns nicht mehr ernähren können. Und abgesehen davon, die ganzen Auswirkungen der Klimakrise, die wir ja auch schon erleben, ja nicht nur die Arten treffen, ne? Also bei Waldbränden, bei Überschwemmungen, bei Hitzewellen, da sterben ja nicht nur Menschen, sondern eben auch alles andere Leben auf dieser Welt. Und die Insekten, das ist so die wichtigste Gruppe, von der wir auch massiv abhängig sind durch ihre Bestäubungsaktivitäten. Ja, wenn die weg sind und die werden immer weniger, das ist schon seit vielen Jahren nachgewiesen worden, wenn die nicht mehr da sind, dann fehlt uns tatsächlich unsere Nahrungsgrundlage.
Also im Grunde genommen sind eure Aktionstage zum Welterschöpfungstag dafür da, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen und uns allen aufzuzeigen, was wir tun können, um diesen Welterschöpfungstag herauszuzögern.
Genau. Okay. Genau, und vor allen Dingen auch, um sie mit unserer Idee der Gemeinwohlökonomie vertraut zu machen oder ihnen zu zeigen, dass eigentlich unser Wirtschaftssystem auch ganz anders funktionieren könnte. Mhm. Nämlich verantwortungsbewusst und mit fairen Regeln, sodass eigentlich das, was in dem menschlichen Zusammenleben für gutes Klima, für vertrauensvolles Zusammensein funktioniert, das wird irgendwie abgelegt, wenn man in so ein Unternehmen, in so einen Konzern eingeht. Dann geht dann Ellbogenmentalität und irgendwie, ich will nach oben, koste es, was es wolle. Und Profitorientierung, das wird da ganz groß geschrieben. Und das Menschliche, dass man vertrauensvoll zusammenarbeitet, dass man sich auf den anderen verlassen kann, dass klar ist, dass man nicht übervorteilt wird und über den Tisch gezogen wird. Diese Dinge sind im normalen Wirtschaftsleben sehr üblich, aber sind in gelingenden Beziehungen echte, also No-Gos, ja, dann fliegt so eine Beziehung sofort auseinander. Und wir möchten gerne, dass diese Soft Skills für gelingende Beziehungen auch in der Wirtschaft ihren Platz bekommen.
Vielleicht ja. wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, dass du die Gemeinwohlökonomie noch mal ein bisschen besser vorstellst und uns vielleicht noch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten nennst zur Gemeinwohlökonomie. Wo gibt's die überhaupt und wer seid ihr überhaupt? Bitte erklär das doch noch mal kurz so als Hintergrund.
Ja, sehr gerne. Also die Gemeinwohlökonomie ist 2010 begründet worden von Christian Felber, der das gleichnamige Buch geschrieben hat, zusammen mit 10, 12 UnternehmerInnen aus dem österreichischen Wiener Umfeld, die sich dazu eben Gedanken gemacht haben, wie man dieses Wirtschaftssystem ganz anders aufstellen könnte, sodass eben Natur und Menschen besser geschützt sind und fairer behandelt werden. Es geht letztendlich darum, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln und Tun. Das, was wir eigentlich im Kindergarten und in der Vorschule lernen und was dann so peu à peu übers Erwachsenwerden immer weiter in den Hintergrund tritt. Wir wollen, dass nicht Profit an erster Stelle steht, sondern dass die Gemeinwohlorientierung, also das Gute für den gesellschaftlichen Bereich, in dem ich unterwegs bin, für meine Gemeinde, für meinen Ort, für meinen Sportverein, für die Menschen, die irgendwas von mir kaufen sollen, dass für die etwas Gutes dabei rauskommt. Und natürlich muss ein Unternehmen auch bestehen und deswegen muss auch der monetäre Austausch funktionieren, damit das Unternehmen auch die Menschen gut bezahlen kann, vernünftig bezahlen kann, nicht ausbeuterisch tätig sein muss. Und wie wir diese Rahmenbedingungen versuchen zu schaffen, das gelingt mit einem Instrument, das heißt Gemeinwohlmatrix. Das ist ein Werk mit 20 Feldern. Hinter jedem dieser 20 Felder steht ein ganzer Fragenkatalog, den ein Unternehmen oder eine Organisation, eine Gemeinde, eine Kommune, eine Hochschule oder eine Schule, also eigentlich alle Organisationen, die in unserem Leben eine Rolle spielen und die wirtschaftlich tätig sind, die sollten eine Gemeinwohlbilanz machen, um sich überhaupt erstmal bewusst zu werden, was sie da genau tun und ob das genau das ist, was sie tun wollten oder ob sie nicht eigentlich auch einen anderen Anspruch daran haben. Genau. Und wir hoffen, dass wir damit eben auch die Menschen, wenn wir auf den Welterschöpfungstagen die vorstellen, dass wir die Menschen erreichen, dass sie sich in ihrem Umfeld ebenfalls engagieren und dafür einsetzen, dass in ihrem Bereich ja die Gemeinwohlökonomie bekannt wird und angewendet wird oder Anwendung findet.
Die Gemeinwohlökonomie hat also sozusagen eine Lösung, um den Welterschöpfungstag abzumildern bzw. herauszuzögern, was ich total super finde. Ich habe hier auch noch einige Zahlen übrigens, Jutta, die hier schon mal die liebe Kirsten für uns rausgesucht hatte. Die wollte ich jetzt noch ganz gerne nennen, weil ich finde es immer so beeindruckend, solche Zahlen zu hören. Weltweit umfasst die Gemeinwohlökonomie 11.000 Unterstützerinnen in 35 Ländern. Rund 5.000 Mitglieder und Aktive sind in rund 170 Regionalgruppen organisiert. Und es gibt über 1.000 bilanzierte Unternehmen und andere Organisationen. Und allein in Deutschland gibt es 10 Regionalvereine mit rund 80 aktiven Regionalgruppen. Und in diesem Atemzug möchte ich dann jetzt auch ganz gerne Kirsten Immendorf vorstellen, Mitglied im Koordinatorenteam der GWÖ-Regionalgruppe Köln-Bonn. Hallo, liebe Kirsten. Ich kann mir vorstellen, du kannst bestimmt auch noch einiges ergänzen zu dem, was Jutta gesagt hat. Aber ja, erzähl doch mal kurz, was ist eigentlich die Regionalgruppe der Gemeinwohlökonomie und was bewegt ihr da so?
Ja, sehr gerne. Hallo, Birtit. Vielen Dank. Ja, ich bin heute hier, um die Regionalgruppen vorzustellen, die es in Deutschland gibt und das eben beispielhaft an der sehr großen Regionalgruppe Köln-Bonn. Also unsere Gruppe ist aktiv in diesen beiden großen Städten und wir sind da eine Mischung aus GWÖ-Mitgliedsunternehmen, von denen wir ja auch heute hier noch zwei hören werden, und ehrenamtlich Tätigen, so wie mir, die also darauf aufmerksam machen wollen, dass es die GWÖ gibt, die vor allem da Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen, die viel unterwegs sind in den Städten, auf Festivals mit Infoständen, die auf Social Media aktiv sind, um die Idee der Gemeinwohlökonomie zu verbreiten. Und unsere Gruppe in Köln und Bonn, wir sind also auch sehr aktiv für die bundesweite Aktionstage zum Welterschöpfungstag. Wir haben da uns verschiedene Sachen ausgedacht, die wir machen wollen. Ihr werdet uns da bis zum Herbst finden auf Festivals in Bonn, zum Nachhaltigkeitsfestival zum Beispiel. Wir planen noch eine größere Veranstaltung im Stadtgarten Köln zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung, wo es dann wirklich ausschließlich um den Welterschöpfungstag gehen wird. Und wir sind eine Gruppe von, ich sag mal so, 10 bis 15 Ehrenamtlern, die also schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Und es ist einfach ein tolles Team. Das macht unheimlich viel Spaß, da gemeinsam für dieselbe Sache aktiv zu sein. Und vor allem auch so zu wissen, man ist so Teil der Lösung. Und es gibt etwas, wofür es sich wirklich lohnt, sich zu engagieren.
Ist die Lösung auch, um den Welterschöpfungstag herauszuzögern oder zu vermeiden, ja vielleicht sogar im Idealfall, ist die Lösung dafür auch im Kleinen zu suchen? Also ist es wichtig, dass regional auch viel mehr für Nachhaltigkeit gekämpft wird, dass zum Beispiel Köln und Bonn nachhaltigere Städte werden? Ist das dann ein Schritt in die richtige Richtung?
Ja, absolut, absolut. Also jeder kann da seinen Beitrag zu leisten. Also man kann sogar als Privatperson einen Gemeinwohlcheck machen. Da hat die GWÖ-Stiftung NRW einen Selbstcheck erarbeitet. Das werden wir dann auch verlinken hier im Podcast. Und da kann also jeder einfach mal gucken, wie gemeinwohlorientiert ist denn mein eigener Lifestyle schon und was kann ich da verbessern. Und wir sind halt Teil der Lösung, weil wir immer mehr Unternehmen für die Idee der Gemeinwohlbilanzierung gewinnen wollen und so eben die GWÖ einfach auf breite Schultern verteilen. Und wir haben auch hier ein super Kooperationsprojekt mit der Stadt Köln zum Beispiel. Da werden schon seit 2019 zusammen mit der Wirtschaftsförderung Köln Unternehmen bilanziert. Es gibt mittlerweile rund 50 bilanzierte GWÖ-Unternehmen in Köln. Und gerade läuft eine neue Bilanzierungsrunde oder Zertifizierungsrunde mit Gastrobetrieben, was sehr erfolgreich ist und wo wir auch viel Unterstützung von der Stadt bekommen. Und es sind vor allem auch die kommunalen Ebenen sind ganz wichtig, dass Städte also anfangen umzudenken, dass sie ihre Form des Wirtschaftens umstellen und mit gutem Beispiel vorangehen. Und da haben wir ja heute mit dem Paul von der Wirtschaftsförderung Bornheim schon ein super Beispiel, das wir gleich hören werden. Ja, und es sind auch ganz viele unterschiedliche Betriebe in Köln und Bonn mittlerweile gemeinwohlbilanziert. Also das zieht sich durch alle Branchen. Das sind zum Beispiel öffentliche Betriebe wie die Kölnbäder oder Grafiker, Fotografen, eine Bäckerei haben wir mit dabei. Also jeder kann sich als Unternehmen gemeinwohlbilanzieren lassen. Es gibt da keine Grenzen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was bedeutet denn eigentlich eine Gemeinwohlzertifizierung nach den GWÖ-Standards? Was muss ein Unternehmen da eigentlich leisten? Was muss man mitbringen? Kann das jeder? Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch nochmal eine Frage an Jutta oder kannst du mir das beantworten, Kirsten?
Das würde ich tatsächlich gerne an die Jutta geben, ja.
Jutta, was bedeutet so eine Gemeinwohlzertifizierung nach den GWÖ-Standards? Kann das jedes Unternehmen? Was muss man mitbringen? Wie viel Zeit muss man aufbringen? Kostet das was? Bitte erklär uns das doch nochmal, damit es vielleicht auch direkt in die praktische Umsetzung kommt, wenn jemand der Hörer und Hörerinnen da Interesse dran zeigt.
Ja, sehr gerne. Also die Gemeinwohlbilanzierung. Wir sprechen von Bilanzierung, weil es geht darum, einen Ist-Zustand zu erheben und damit zu vergleichen, was eigentlich der Anspruch des Unternehmens oder der Organisation war, mit dem sie mal angetreten sind und sich selbstkritisch zu überprüfen. Die Matrix, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte mit den 20 Feldern und dem Fragenkatalog, der hinter jedem einzelnen dieser Felder steht, das muss man sich so vorstellen. Wir haben eine Handvoll Werte, nämlich Menschenwürde ist das Wichtigste, soziale Gerechtigkeit und Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitbestimmung. Und diese Werte matchen wir sozusagen mit den Berührungsgruppen einer Organisation. Da sind zum einen die Zulieferbetriebe, dann sind die Finanzinstitute und EignerInnen, also die Menschen, denen das Unternehmen gehört, die für die finanzielle Seite stehen. Dann sind natürlich die MitarbeiterInnen wichtig und die KundInnen und das gesellschaftliche Umfeld. Daraus ergeben sich die 20 Felder, 4-mal Wertepaare und 5-mal Berührungsgruppen. Und jetzt wird in jedem Unternehmen eben dieser Fragenkatalog abgearbeitet und überall werden Zahlen, Daten, Fakten zusammengetragen. Also zu sagen, ja, wir machen das so und so oder wir wollen das so und so machen, das zählt jetzt nicht. Man muss das schon schwarz auf weiß belegen können, was man da tut. Und dann wird am Ende sozusagen eine Bilanz gezogen, deswegen GWÖ-Bilanzierung, wie gut man auf dem Weg von, naja, ich erfülle gerade die gesetzlichen Standards, bis hin zu optimal, besser geht's nicht, das wäre 100% Erfüllung, wie gut man auf diesem Weg zu 100% eben schon ist. Und wir freuen uns über alle Organisationen und Unternehmen, die sich auf den Weg machen, auch wenn sie vielleicht noch nicht perfekt sind, das ist ja gerade der Punkt. Wir wollen dazu beitragen, dass alle sich mit ihm, wie sie etwas machen und was sie genau tun, beschäftigen und das nicht immer nur nach Kostendruck effizienter gestaltet wird, sondern dass es auch nach Gemeinwohlkriterien verbessert wird. Dass man also guckt, wie bezahlen wir eigentlich unsere Leute? Gibt es da eine hohe Ungerechtigkeit zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Gehalt? Welche Möglichkeiten haben die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, bei Entscheidungen mitzuwirken und mitzustimmen? Wie offen und transparent sind überhaupt die geschäftlichen Internas, wie werden die in den Mitarbeiterinnenschaft diskutiert oder werden die Menschen, die da arbeiten, nur wie Pappkartons hin und her geschoben? Also das ist uns ganz wichtig. Und das andere ist natürlich auch, welchen Einfluss hat das auf das gesellschaftliche Umfeld? Also in dem Bereich, in dem ich da aktiv bin, fördere ich da die Idee, dass es gut für alle ist oder fördere ich die Idee, oh ja, wir wollen möglichst viel Profit in die Taschen weniger wirtschaften und was bei den anderen ist, ist uns eigentlich egal. Die waren dann wohl nicht plitsch genug, sich selber auch gut aufzustellen.
Mhm. Jetzt nochmal ganz kurz die Zwischenfrage, weil das für mich irgendwie so diese praktische Umsetzung doch für die Unternehmen, denke ich, besonders wichtig ist. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, die Bilanzierung? Und muss ich dafür jetzt was bezahlen?
Genau. Nicht? Also Nachhaltigkeit muss man mal ganz klar sagen. Nachhaltigkeit ist nichts, was man mal eben mit links so macht, ne? Und so ein bisschen nebenbei, sondern damit muss man sich wirklich auch ein bisschen beschäftigen und Zeit investieren. Und wir gestalten den Bilanzierungsprozess in Form von Workshop-Reihe. Und alle 4 bis 6 Wochen findet dann ein Workshop statt, wo dann Hausaufgaben sozusagen aufploppen, die erledigt werden müssen. Und von diesen Workshops haben wir in der Regel 5, einen Auftakt-Workshop und einen Abschluss-Workshop. Und dann wird alles zusammengetragen zu einem Bericht. Und jetzt muss man sagen, jedes Unternehmen, das sich auf den Weg machen möchte, kann mit den Unterlagen, die bei uns auf der Webseite frei verfügbar sind, eigenständig loslegen. Aber, es gibt da ein kleines Aber, für viele, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, sind vor allen Dingen dann Fragezeichen, weil sich ja die ganzen Fachtermini nicht immer alle selbst erklären lassen. Und es ist dann schon sinnvoll, das im Rahmen mit Begleitung einer Beraterin, eines Beraters zu machen. Oder vielleicht auch in Form einer Peer Group. Wir haben also 2 verschiedene Möglichkeiten. Ein Unternehmen kann eine Einzelbilanz erstellen oder kleine Unternehmen, für die ist das besonders interessant, können wir zusammenstellen und eine Art Peer Group machen. Das heißt, sind 4, 5 oder vielleicht sogar 6 Unternehmen, die dann gemeinsam diesen Bilanzierungsprozess durchlaufen und sich eben die Personen, die die Beratung macht, die Kosten dafür teilen. Also eigentlich haben wir alles offen und möchten gerne so low cost möglich wie möglich unterwegs sein. Aber die Menschen, die sich jetzt damit hauptamtlich beschäftigen, die wollen natürlich auch irgendwo von leben. Das kann man nicht alles nur ehrenamtlich machen. Und die BeraterInnen nehmen also normale, reguläre Tageshonorare. Man kommt bei einem Peer-Prozess so auf zwischen 8.000 und 9.000 Euro. Und wenn sich das 4, 5 oder 6 Unternehmen teilen, dann sieht das natürlich ganz anders aus, als wenn es ein anderes Unternehmen alleine stemmt. Und das kommt dann eher für die größeren in Frage.
Ja, dann muss man ja aber auch im Nachhinein sagen, dass es dann ja auch einen Vorteil für das Unternehmen hat. Nicht nur
unbedingt,
was die Gesundheit unserer Welt anbelangt und das gute Gewissen, sondern auch die Außenwirkung. Denn ich denke, dass es schon so eine Art Siegel mittlerweile ist, die Gemeinwohlökonomie-Bilanzierung, die viele Menschen auch begeistert und ja, wahrscheinlich dann so ein Unternehmen bei vielen Menschen besser dastehen lässt sozusagen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Greenwashing ist mit der GPÖ fast nicht zu machen. Natürlich, wer mit besonders krimineller Energie ausgestattet ist, wird auch das vielleicht hinbekommen. Aber eigentlich ist das eben nicht vorgesehen. Und die Gemeinwohlökonomie ist auch sowas wie eine Haltung, die sich daraus entwickelt, wenn man sich damit beschäftigt. Ja. Und es gibt zwei ganz große Wirkungen. Das eine ist die Wirkung nach innen, weil nämlich, man kann im Grunde genommen sagen, es ist ein Organisationsentwicklungstool. Also eine Organisation macht große Schritte intern für sich in der Entwicklung von MitarbeiterInnen und Zusammenarbeit und Kooperation, auch mit KooperationspartnerInnen. Und nach außen natürlich, man kann als Qualitätssiegel sozusagen sich das GWÖ-Logo auf die Firmenzentrale heften, an alle Produkte heften und überall auch das bekannt machen. Darüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Und wir haben ein Unternehmensnetzwerk, also die GWÖ-bilanzierten Unternehmen sind auch immer sehr daran interessiert, mit anderen GWÖ-Unternehmen zusammenzukommen, sich auszutauschen, zu kooperieren, Synergieeffekte zu nutzen und sich auch gegenseitig zu pushen und zu verbessern. Und wir haben ja sehr prominente Beispiele, die eine GWÖ-Bilanzierung schon vor vielen Jahren angestrebt haben. Und zum Beispiel der Outdoor-Hersteller VD, Antje von Dewitz, die ist, glaube ich, mittlerweile in der 7. Bilanzierungsrunde und ist sehr überzeugt davon. Und das Tolle ist, weil das ein sehr bekanntes Unternehmen ist, sitzt sie auch im Wirtschaftsministerium in so einem Nachhaltigkeitsberatungsausschuss für den Wirtschaftsminister. Und das ist natürlich für uns ganz großartig, weil dort die Idee der Gemeinwohlökonomie auch dann ganz eng an die Politik herangetragen wird. Denn letztendlich, im Moment ist es ja noch freiwillig, aber was wir eigentlich bräuchten, ist, dass es verpflichtend ist für alle Unternehmen, dass sie sich diesem Prozess stellen, um zu überprüfen, welchen Schaden oder auch welchen Nutzen sie für die Welt und die Gesellschaft eigentlich mit ihrem Geschäftsmodell fabrizieren. Und da wollen wir gerne hin, dass das eine Pflicht für alle ist. Und dann wäre unsere Vorstellung, dass die Unternehmen, die sehr nachhaltig unterwegs sind, die was Gutes für die Gesellschaft und für die Umwelt tun, ihre Menschen fair bezahlen, dass die auch besonders bevorzugt und gefördert werden sollen.
Ja.
Und die anderen, die eigentlich mehr Schaden anrichten, als dass sie zum Nutzen des Gemeinwohls beitragen, die sollen dann bitte auch für diesen Schaden aufkommen.
Richtig.
Also sollen sich daran beteiligen. Das ist ja in unserer Wirtschaft ist im Moment ja so, die Gewinne werden privatisiert und die Kosten, die Schäden, die werden auf die Allgemeinheit, auf die Gesellschaft umgelegt. Und das ist eigentlich ein Unding, ja. Also die ganze Welt, die Weltbevölkerung muss dafür zahlen, dass manche Unternehmen, also ich bin jetzt nochmal bei den fossilen Energieunternehmen, die richten einen Riesenschaden an, haben einen Wahnsinnsprofit, wovon wenige nur profitieren, aber die Schäden und die Folgen, das erleiden Menschen, die überhaupt gar nichts dafür können. Die, also ne, im globalen Süden, wo die Erdrutsche und Überschwemmungen und Dürren ständig die Lebensgrundlage der Menschen bedrohen, die haben noch nie irgendwie großartig zum CO2-Ausstoß beigetragen. Aber sie kriegen die Schäden ab und haben keinerlei irgendwie Verdienst oder irgendwas davon gehabt, ja?
Ja.
Die Profite landen in den Taschen von viel zu wenigen.
Ja, ja, definitiv. Das ist auch das, was ich die ganze Zeit, seitdem wir jetzt reden, empfinden, dass wir alle, aber mit Sicherheit vor allem solche Unternehmen, die da den Reibach machen, sehr auf Kosten anderer leben. Und das ist eigentlich was, was so nicht sein darf, definitiv. Ich möchte jetzt ganz gerne mal Paul Corrales Braun mit ins Boot holen, denn ich habe das Gefühl, erstens befürchte ich, langweilt ihr euch im Hintergrund so ein bisschen und zweitens habt ihr ja auch ganz viel zu sagen. Lieber Paul, du bist von der Wirtschaftsförderung Bornheim und sozusagen als Best Practice Beispiel hier heute mit im Boot und ich möchte dich doch gerne mal fragen, wie das denn überhaupt im Alltag läuft mit den GWÖ-Prinzipien. Bitte stell doch mal dich und eure Prinzipien vor Ort vor.
Dankeschön. Freue mich auch hier zu sein und gelangweilt haben wir uns auf jeden Fall nicht. Super spannend. Kurz zur Einordnung. Ich arbeite bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bornheim. Wir sind eine kommunale Gesellschaft und waren klassischerweise für die Entwicklung und Erschließung von Gewerbeflächen verantwortlich und haben uns jetzt, nachdem wir als erste Wirtschaftsförderungsgesellschaft eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben uns ein bisschen neu ausgerichtet. Und ich glaube, also das war die Frage, was wir da jetzt so machen, ne?
Genau, sehr gerne. Erzähl doch mal bitte ein bisschen, was sind da so die wichtigsten Inhalte?
Ja, also ein Riesenpunkt für uns ist natürlich bei der Erschließung von Gewerbeflächen, Jutta hat es schon angesprochen, wird Natur in Anspruch genommen. Und dann ist die Frage, warum macht man so etwas? Was folgt daraus? Und deswegen ist es wichtig, dass auf diesen Grundstücken dann Unternehmen sind, die eben nicht nur für sich selbst und ihr Geschäftsmodell gesund wirtschaften, sondern eben im besten Falle fürs Gemeinwohl. Und deswegen eine Möglichkeit, die wir da eben entwickelt haben, auch in Zusammenarbeit mit unserem GWÖ-Beratern, ist ein Kriterienkatalog für die Vergabe von den Grundstücken, auf denen die Unternehmen dann ansiedeln. Und da werden zum Beispiel auch Indikatoren abgefragt aus dem Gemeinwohlbericht. Und das heißt, im Prinzip beschäftigen sich Unternehmen, die bei uns ansiedeln möchten, sich mit der Gemeinwohlökonomie, ohne dass sie es bewusst jetzt so gewählt haben. Und ein anderer Punkt, der daraus kam, ist, dass wir als Wirtschaftsförderungsgesellschaft natürlich eine spannende Schnittstelle haben zwischen den Unternehmen und der Verwaltung. Und dass wir deswegen als Multiplikator auch die Idee der Gemeinwohlökonomie und Bilanzierung in die Unternehmen hier in der Region tragen. Also konkret haben wir zusammen mit einer Hochschule hier in der Nachbargemeinschaft einen Prozess aufgesetzt, um es Unternehmen zu erleichtern, ihre erste Gemeinwohlbilanz zu erstellen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich sehr wesentlich finde in so einem Geschäftsmodell wie dem unseren, wo wir ganz viel mit fossilen Baustoffen zu tun haben, wie der Herstellung von Straßen und Gehwegen und Radwegen. Wir sind gerade dabei, mit den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten als Erschließungsträger, bessere Materialien zu verwenden für diese Aufgaben. Also sprich, die Asphaltproduktion weniger klimaintensiv und auch für Betonpflastersteine, für die sehr, sehr viel Zement gebraucht wird, da Alternativen zu finden. Und das ist ganz spannend, was da auch möglich ist. Mhm.
Jetzt geht's ja heute um den Welterschöpfungstag. Welche Bedeutung hat er für dich und für euch als Wirtschaftsförderung? Was für konkrete Ideen habt ihr da vielleicht jetzt auch noch umgesetzt, um da den Welterschöpfungstag nach hinten zu verschieben?
Also grundlegend, ich fange vielleicht einfach mal persönlich an. Also was bedeutet der für mich? Für mich ist es erstmal schon teilweise unglaublich, dass wir uns als Gesamtmenschheit in so eine Lage gebracht haben, ne? Und dass es auch wirklich so schwer fällt, wirklich schnell und konsequent das also erstmal wahrzunehmen und dann dagegen Maßnahmen zu ergreifen, das ist so eine ganz persönliche Einschätzung von mir, ne? Und gleichzeitig auch eine große Motivation, weil es so wichtig ist und so einleuchtend, dass das nicht gut ist, dass das so ist, dass man da eben auch an anderen Lösungen arbeitet. Und für uns als WFG bedeutet halt das ganz konkret, dass wir eben auf der einen Seite auf unsere eigene Verantwortung schauen. Also wie können wir als kommunale Gesellschaft, die von der Politik Aufträge bekommt, Gewerbeflächen zu entwickeln, wie können wir da maßvoll handeln und ein ökologisches und soziales Gleichgewicht immer mitbedenken? Und dafür bietet eben die Gemeinwohlbilanzierung einen super Ansatz, weil man ganz konkret gefragt wird, was macht ihr denn in den Bereichen? Da ist es dann schnell vorbei, dass man da auf so einer Gefühlsebene ist. Dann sagt so, ja, wir machen das und wir haben da ganz tolle Auswirkungen und die Leute finden das alle klasse, wenn es weitere Gewerbe gibt, sondern das hat ganz konkrete Auswirkungen auf Indikatoren. Und damit beschäftigen wir uns halt schon kritisch, aber auch nicht so, dass wir jetzt alles verdammen, was wir tun oder so, weil wir jetzt mal was versiegeln. Also das gehört dazu, zu unserem Geschäftsmodell. Und wir schauen eben, wie können wir auf der einen Seite dieses Thema im Sinne des Welterschöpfungstages und der Nachhaltigkeit weniger schlecht machen. Mhm. Also sprich, mit Riesenkonzernen jetzt ins Gespräch gehen und die als kleine Wirtschaftsförderungsgesellschaft fragen, was bietet ihr denn an beim Asphalt, damit das nicht mehr so klimaschädlich ist? Und gibt's Pflastersteine ohne Zement? Das ist tatsächlich total interessant, dass diese Innovationen, die sind erst seit diesem oder letztem Jahr auf dem Markt. Also die werden fast noch nicht eingesetzt. Ne? Damit beschäftigen wir uns ganz aktiv, weniger schlecht zu machen. Und gleichzeitig halt, wir haben es gehört, es geht nicht darum, die Dinge nur weniger schlecht zu machen, sondern besser. Ich rede jetzt vor allem besser, ne? Im Sinne von Biodiversität, Ressourcenschonung. Und da ist eben ein wesentlicher Aspekt diese Verbreitung der GWÖ, also sozusagen als Haltung, als Ansatz, um sich damit wirklich systematisch mit den Problematiken unserer Zeit auseinanderzusetzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zum Zweiten sind wir gesetzlich verpflichtet, die Maßnahmen, die wir machen, also diese Erschließungsmaßnahmen auszugleichen, also den Verlust an Biodiversität, an Grün, den müssen wir gesetzlich, also das ist nichts besonders Tolles sozusagen, was wir da machen, sondern das muss jeder machen, der da was erschließt. Aber die Frage ist eben, wie geht man das an? Und da sagen wir eben, okay, wir kaufen uns nicht einfach irgendwo Ökopunkte, was möglich wäre, um das auszugleichen, sondern wir schauen eben, was sind Maßnahmen, die hier wirklich auch einen Mehrwert bietet, also über Beweidungskonzepte mit Schafen, was einfach auch eine schöne Stimmung ist, wenn man da durchläuft und gleichzeitig tatsächlich, ohne da ins Detail zu gehen, ist es auch eine Herausforderung, dass die Maßnahmen, die man machen möchte, dann auch wirklich umgesetzt werden und das managen wir halt auch, dass das wirklich auch Bestand hat. Mhm. Das sind so ein paar Sachen. Ich habe noch mehr, aber ich will es jetzt auch nicht sprengen. Kann gerne noch auf Nachfrage auch drauf eingehen.
Ja, also ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer besonders schönen Erinnerung oder einer besonders schönen Geschichte, die sie haben und die sie mit der Thematik, über die wir sprechen, verbinden. Vielleicht hast du ja irgend so eine Erinnerung oder irgend so ein Herzensprojekt, von dem du uns nochmal so praktisch berichten möchtest und das du mit uns teilen möchtest.
Ich würde zwei Sachen sagen. Die haben eine unterschiedliche Ebene. Also auf der einen Seite haben wir geguckt, wie können wir mit unserem Geschäftsmodell zu etwas Sinnvollem beitragen und haben jetzt auch eine Fläche, die wir haben, die werden wir jetzt an eine Energiegenossenschaft verkaufen, um hier vor Ort eben zum einen Beitrag zu der dringend benötigten Zubau an erneuerbarer Energien zu leisten und gleichzeitig diese Verteilungsgerechtigkeitsfragen nicht eben nur jetzt an einen Investor zu geben, sondern in eine Genossenschaftsform. Und dass da sich sowohl Unternehmen hier im Gewerbepark als auch Bürgerinnen und Bürger aus der Region dran beteiligen können. Also das finde ich erstmal eine tolle Sache, weil da ganz viel zusammenkommt. Ja. Und dann ist es so, auch mit der Haltung der Gemeinwohlökonomie geht es ja nicht nur darum, wie kann man Wachstum positiver und weniger schädlich gestalten, sondern was ist auch genug? Also dieser Ansatz, dass man wirklich auch Dinge einspart. Und aus dieser Haltung haben wir tatsächlich auch hier, wir bieten auch einen Coworking Space an und haben da einmal im Monat in diesem Coworking Space auch einen Repair Café. Und das ist für mich so eine tolle Sache, so ein Repair Café, wenn man sieht, die Leute kommen mit ihren kaputten Sachen hin. Man hat eine gute Zeit, es gibt Kaffee und Kuchen und Leute haben Know-how, um Dinge wieder zu reparieren, die andere wegschmeißen würden. Das ist so ganz banal, aber dieses Leuchten in den Augen der Leute zu sehen, das macht einfach Spaß. Und Wir wollen da noch weiter dran arbeiten, dass das auch mit den Unternehmen hier vor Ort noch mehr solche Ideen wie eben dieses Thema Repair Café, was gibt's da für Synergieeffekte auch mit dem lokalen Gewerbe? Ist kein leichtes Thema, aber das ist das Ziel.
Ja, im Vorfeld hatten wir das ja schon kurz besprochen. Auch Lastenradlogistik ist ja bei euch so ein Faktor, der gepusht wird. Finde ich auch eine ganz tolle Sache. Aber nochmal eine ganz kurze Nachfrage. Hast du persönlich auch was ins Repair-Café gebracht?
Nee, bislang noch nicht.
Ah, siehst du mal, ich habe das schon mal gemacht. Also das ist auf jeden Fall echt eine super Erfahrung.
Ach so, ja, doch grundlegend schon. Also jetzt in unseres noch nicht. Bin ich immer mit der Organisation beschäftigt.
Kein Problem. Okay, schön. Vielleicht erstmal als letzte Frage so an dich, bevor wir natürlich auch nachher noch in die offene Diskussion gehen und du dich natürlich auch daran weiterhin beteiligen darfst. Was ist denn der CO2-Fußabdruck von eurem Unternehmen? Denn das hast du mir auch verraten, dass ihr das tatsächlich teilweise berechnen könnt, ne?
Genau, also wir sind ein kleines Unternehmen mit hauptsächlich Büroarbeit und da haben wir unseren Fußabdruck berechnet, dass der bei so ungefähr 7.700 Kilogramm CO2-Äquivalenten liegt im Jahr, hauptsächlich durch Heizung und damals auch noch Strom. Da versuchen wir immer Stück für Stück besser zu werden. Aber, und das ist wichtig, aber ist jetzt, glaube ich, nicht der große Hebel, den wir jetzt haben. Also entscheidender ist ja sozusagen unsere CO2-Bilanz bei dem, was wir da so erschließen. Und da haben wir nicht den Überblick. Und ich habe mit einem großen Baukonzern, der für uns da die letzte Maßnahme gemacht hat, gesprochen. Und die haben gesagt, die sind da auch gerade dabei. Also sozusagen, es ist noch nicht so, dass man jetzt sagen kann, wurde schon alles erhoben, um den CO2-Abdruck von so einem Gewerbegebiet zu machen. Da ist vieles im Fluss, aber eben auch noch erst vieles im Fluss, ne? Wenn man sagt, dass man hat schon seit 50 Jahren, kennt man das Thema eigentlich. Aber so ist es halt, ne? Damit muss man umgehen und wir versuchen es halt positiv mit voranzubringen, dass es etwas schneller geht.
Mhm. Ja, und ganz oft ist es das Wichtigste, dass man sich überhaupt erstmal damit beschäftigt und herausfindet, ne, was es da für Zahlen gibt und was so dahinter steckt.
Genau.
Sehr schön, danke, Paul.
Wir haben einfach gesagt, für zukünftige Flächen hätten wir das dann gern vorab, dass wir das also kalkuliert bekommen als Angebot, ne? Also wenn die verschiedenen Firmen sich bewerben, dass das auch ein Kriterium ist, dann nicht nur der Preis für die Maßnahme.
Cool. Vielen Dank, lieber Paul. Ich würde ganz gern Esther Römer mit ins Gespräch holen. Denn, liebe Esther, auch ihr seid ein Best-Practice-Beispiel. Du bist von den HR-Pioneers. Ihr seid auch Gemeinwohlökonomie zertifiziert oder bilanziert als Unternehmen. Und deswegen meine Frage, wie setzt ihr denn die GWÖ-Prinzipien in eurem Berufsalltag um? Vielleicht stellst du euch mal so ein bisschen anhand dessen vor.
Ja, das mache ich gerne, liebe Birte. Genau, du hast ja gerade schon gesagt, ich arbeite bei den HR-Pioneers. Und die HR-Pioneers sind eine Unternehmensberatung, Organisationsentwicklung. Und wir haben unsere Base in Schönköln. Ja, seit über 10 Jahren begleiten wir Unternehmen darin, anders zusammenzuarbeiten. So unser großes, hehres Ziel ist, Zusammenleben in Gesellschaft zu verändern. Und wir haben gesagt, wir fangen da an, wo wir ansetzen können. Und zwar ist das eben genau in den Unternehmen, die wir begleiten. Und das, was uns dabei ausmacht, ist, dass wir wirklich sagen, wir wollen die Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten, verändern. Ich habe da noch so im Kopf, was Jutta vorhin gesagt hat, genau dieses Thema vertrauensvolle Zusammenarbeit und irgendwie Soft Skills finden für gelungene Beziehungen, das, was vielleicht im privaten Kontext gut funktioniert, das wollen wir auch gerne, gerade auch in größeren Unternehmen, transportieren und die Botschaft in die Welt tragen. Das ist so das, wofür wir brennen. Und das ist auch das, was dazu geführt hat, dass wir dann 2019/20 angefangen haben, uns mit der Gemeinwohlbewegung zu beschäftigen. Und da ist damals eine Kollegin von mir völlig inspiriert von einem Kongress mit Christian Felber zurückgekommen, hat gesagt, boah, da ist was, das passt zu uns, lass uns das gemeinsam machen, damit das, was wir transportieren wollen, auch größer wird und damit wir uns auch selber kritisch hinterfragen. Und so ging das dann damals los. Und wir haben 2020 dann auch ja in einem gemeinschaftlichen Entscheid, also alle zusammen bei uns im Unternehmen, den Beschluss gefasst, dass wir eben uns erstmalig bilanzieren wollen. Und das passt halt super zu unseren Werten, die wir so haben. Und unsere Werte, die uns ganz wichtig sind, also es sind mehrere, aber ein großer Bereich davon ist eben das Thema Kollaboration, Entwicklung und vor allen Dingen auch Sinnstiftung. Und da haben wir irgendwie festgestellt, das passt ganz schön gut so mit den Themen Transparenz und Mitentscheidung der Gemeinwohlbewegung und zahlt auch sowohl auf unsere Prinzipien ein, als auch auf die Prinzipien, die Gemeinwohlbewegung ausmacht. Und ja, dann haben wir 2020 uns diesen Prozess unterworfen und sind das auch sehr iterativ und auch sehr kollaborativ angegangen. Also es waren wirklich alle im Unternehmen mit involviert. Mich hat es überrascht, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so sehr identitätsstiftend sein würde, diesen Prozess gemeinsam miteinander zu gehen. Also vorher war es so ein bisschen bei manchen so, hey, ja, was machen wir da? Gucken wir mal. Und es hat uns als Organisation, als Menschen miteinander verändert und auch nochmal gezeigt, wo sind wir eigentlich super unterwegs und wo können wir noch ansetzen und wo können wir besser werden und wie können wir auch versuchen, das noch mehr in unsere Beratungsprojekte zu transportieren. Denn wir sind ja jetzt anders zum Beispiel als bei euch, Paul. Wir sind ja ein Dienstleistungsunternehmen und ja, sind so ein bisschen so sehr, ja, nicht, also wir können nicht sagen, die Baustoffe sollen jetzt besser werden, um den Welterschöpfungstag nach vorne zu legen, sondern wir müssen überlegen, wo können wir anders kreativ ansetzen. Und das, wo wir glauben, wo wir ansetzen können, ist eben, dass wir eine andere Art des Zusammenarbeitens transportieren und dadurch dann hoffentlich so eine Saat setzen, dass Menschen in Unternehmen, in Organisationen auch sagen, das kann es ja nicht sein, dass es hier nur auf Profit ausgerichtet ist. Wir wollen anders zusammenarbeiten und wollen ja nicht nur an unser Unternehmen denken, sondern auch an die Erde, auf und in der wir leben. Das sind so die wichtigsten Inhalte, weswegen wir damit angefangen haben und auch daran glauben, dass das ein super Match ist.
Ehrlich gesagt, wenn ich das so höre, für mich hört sich das immer so traumhaft an und ich habe aber immer so das Gefühl, es gibt nur ganz wenige Unternehmen, die so denken, leider. weil die meisten doch immer noch auf Profit und Gewinn und Geld scheffeln, Häusle bauen, keine Ahnung was aus sind. Und deswegen nochmal die Frage, wie ist euch die Bilanzierung von der Hand gegangen? Wie habt ihr das empfunden? War das für euch ein Schritt, der euch sehr schwer gefallen ist, so im Nachhinein, also wenn ihr im Nachhinein drüber nachdenkt, oder hat das gut geklappt?
Du meinst jetzt den Prozess zu durchlaufen?
Ja, war das so eine Sache, die sehr schwer war? Oder seid ihr unglaublich froh jetzt im Nachhinein, dass ihr das gemacht habt? Also manchmal bereut man solche Dinge auch, weil es aufwendiger war, als man gedacht hat. Keine Ahnung.
Ja, genau. Also da will ich jetzt auch nichts schönreden. Der Prozess war aufwendiger, als wir gedacht haben. Das lag auch daran, dass wir gemerkt haben, dass die Bilanzierung und die Fragen in dem Bilanzierungsprozess echt ins Eingemachte gehen. Und das ist gut so. Und dann saßen wir da oder standen da und haben gemerkt, oh, okay, unser Bauchgefühl sagt uns, da sind wir gut, aber woran messen wir denn eigentlich, dass wir gut sind? Oder unser Bauchgefühl sagt uns, das haben wir noch nicht so drauf, aber wie kommen wir denn, kriegen wir da Grip dran? Das war dann schon auch hier und da mühsam. Und ich glaube, das wird uns im zweiten Prozess jetzt deutlich leichter von der Hand gehen. Weil wir ja auch dann, also ich glaube, es bringt nichts, so einen Bilanzierungsprozess zu machen, wenn man ihn einmal macht und dann nicht nochmal, sondern es ist wichtig, die Maßnahmen festzuhalten und dann auch eine Verantwortung klar zu haben, wer kümmert sich um das Thema und wie können wir das weiterentwickeln bei uns. Also ne, das nicht nur so einmalig und dann nie wieder. Also von daher zu der Frage, ja, es war aufwendiger, als wir dachten, aber es war auch identitätsstiftender, als ich vorher erwartet habe. Und es hat tatsächlich zur Begeisterung und irgendwie auch Mitarbeitendenbindung beigetragen. Also den Menschen, den KollegInnen von mir war es teilweise hinterher klarer, warum sie sich genau für HR Pioneers entschieden haben, warum es richtig ist, hier zu arbeiten, auch wenn es mir zwischendurch echt mal anstrengend wird, zu sagen, nee, das ist mein sogenanntes Why, deswegen bin ich da und deswegen ist es auch wichtig, das immer wieder in meine Kundenprojekte zu tragen, das Thema.
Und Mitarbeiterbindung ist ja so ein wichtiges Thema heutzutage in der HR. Deswegen auf jeden Fall toll, dass ihr das so entdeckt und bemerkt habt. Was macht ihr denn anders seit der Bilanzierung?
Ja, eine super Frage. Wir haben mit manchen Dingen schon vorher angefangen und manche kamen dann so im Laufe des Prozesses. Und ich würde jetzt eher sagen, es sind so die vielen kleinen Schritte, die sowohl bei jedem von uns persönlich, auch ins private Feld strahlen, aber auch im Unternehmenskontext. Also ich kann da so Beispiele bringen, wie wir haben bei uns so ein Kommunikationstool, also Slack, das wird ja vielen ein Begriff sein, und ein Kanal, der heißt, fang bei dir selbst an. Und der Kanal lebt von und mit uns. Also jeder von uns, der jetzt irgendwie was entdeckt, wie da gibt's vielleicht einen neuen Unverpacktladen oder eine andere Art von Seife oder hiermit kann ich, das hat mich zum Beispiel sehr beschäftigt, meinen Slavery Footprint mal messen. Das zu teilen und darüber zu sprechen, das ist super easy umzusetzen. Das kann jeder von heute auf morgen machen im Unternehmen. Und dann gibt das einander so Mut, selbst wirksam zu werden. Jetzt kürzlich habe ich etwas total Schönes erlebt und ich habe es überhaupt nicht initiiert. Das haben die Kollegen einfach von sich aus gemacht. Wir haben einmal im Jahr eine große Konferenz, die wir veranstalten in Köln, die Agile HR Conference. Und auf der gibt's auch immer leckeres Essen. Das genießen alle, feiern alle. Und dieses Jahr war es erstmalig so, dass das gesamte Buffet vegetarisch oder vegan war. Und das mag selbstverständlich jetzt vielleicht für uns klingen, aber das ist es nicht. Und ich habe das so gefeiert und gedacht, wie schön ist das, da einfach weitere Schritte zu gehen und ja, sich so in kleinen Schritten immer weiter zu bemühen, wie wir uns da auch anders miteinander verhalten können. Es gibt aber auch noch so Dinge wie ein Jobrad, was man nutzen kann. Lieber Bahn fahren als fliegen. Und da drunter liegt unser Prinzip gesunder Menschenverstand. Also wirklich immer bei allem, was wir tun, auch zu überlegen, welche Auswirkungen hat das nicht nur für mich, welche Auswirkungen hat das auch für meine KollegInnen und welche Auswirkungen hat das gesamtgesellschaftlich. Stifte ich damit gerade mehr Nutzen oder mehr Schaden und darauf dann zu entscheiden. Also wir haben sehr, sehr wenig Regelwerke bei uns, gar keine, sondern wir haben Prinzipien und das Basisprinzip ist eben gesunder Menschenverstand und da das dann auch zu berücksichtigen bei Entscheidungen ist uns einfach wichtig.
Hört sich klasse an. Wie ist denn euer CO2-Abdruck? Ihr habt den ja bestimmt auch berechnet, oder?
Da triffst du einen, ähnlich wie bei Paul. Es ist kein Wunderpunkt, aber es ist tatsächlich ein Punkt, wo wir gemerkt haben, als wir die Bilanzierung durchlaufen sind, hups, wie messen wir den jetzt eigentlich? Also wir haben in kleinen Teilbereichen unseren Abdruck gemessen, wie beim Stromverbrauch, also wo wir irgendwie an Zahlen rankommen konnten. Da erinnere ich mich zum Beispiel auch noch dran, wir sind in dem Zuge der Bilanzierung auf Lichtblick gewechselt damals. Also auch eine einfache Maßnahme, sind auch bereit dafür ein bisschen mehr zu zahlen als jetzt bei einem anderen Anbieter. Ja, und was das Thema CO2-Fußabdruck betrifft, haben wir nicht die eine Zahl, die ich dir nennen kann. Wir haben aber für uns festgehalten, dass wir jetzt für den nächsten Bilanzierungsprozess da den nächsten Schritt gehen wollen und haben dann auch in dem Zuge jemanden kennengelernt, der uns hilft, diesen Datenboost, weil ich finde es wahnsinnig schwer zu greifen. Und der hat da irgendwie so ein Tool entwickelt, das ist Eco Income World, und da können wir ihm quasi unsere ganzen Zahlen, die dafür relevant sind, reingeben. Und dann kommt was raus, sodass wir dann halt auch mal gucken können, was ist eigentlich unsere Absprungbasis. Wir haben tatsächlich auch die Herausforderung, vielleicht hat jemand von euch dazu gute Ideen, vieles unseres Verbrauchs wird ja auch ausgelöst durch solche Dinge wie Online-Meetings, Online-Workshops. Also es ist leicht zu sagen, ich spare Fliegen ein, aber was für Verbrauch bringt eigentlich so ein Meeting jetzt mit sich? Unser WLAN, alles das, was wir brauchen, um zu arbeiten, welche Auswirkungen hat das, finde ich super schwer greifbar. Und da hoffen wir, mit diesem Eco-Income irgendwie einen Grip dran zu kriegen.
Ja, bestimmt kann euch da die GWÖ auch noch ein paar Tools oder Ratschläge geben, kann ich mir vorstellen. Ja. Oder Jutta oder Kirsten?
Also wir haben ja das Thema ökologische Nachhaltigkeit als Grundwert, unsere Wertekanon. Ich muss aber sagen, dass wir auch in der GWÖ ganz normale Menschen sind. Für mich war mal vor ein paar Jahren schon, dass ich gesagt habe, wir müssen eigentlich die ökologische Nachhaltigkeit an erste Stelle setzen. Und die Rückmeldung war, naja, das geht gar nicht darum, dass das eine Wertung hätte, was vorne steht, sei wichtiger als das, was hinten steht. Also wenn man jetzt die vier Werte sich oben in der Matrix anguckt. Aber ich glaube, es hätte schon einen Stellenwert gehabt. Und die Berechnung tatsächlich zu CO2-Abdruck oder Ressourcenverbräuchen, die sind tatsächlich so komplex und schwierig, dass das meines Wissens noch nicht oberstes Kriterium in einer Nachhaltigkeit, also in unserer ökologischen Bilanz steht. Ich weiß aber, dass wir, und da bin ich nicht in der Tiefe drin, da sitzen unsere Experten dran, dass wir zwei Matrix-Erneuerungen haben. Wir haben inzwischen die 5.0 wird jetzt abgelöst durch die 5.1. Das heißt, es ist eine verbesserte Version der vorherigen. Aber im Zuge der Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten auf EU-Ebene, die ja auch in nationale Gesetze umgesetzt werden müssen, haben wir eine ganz neue Matrix in Arbeit, die 6.0. Und ich denke, da wird dieses Kriterium auch eine wichtige Rolle spielen. Ja, aber bisher ist das, weil es eben so schwierig und so komplex ist, noch nicht umfassend gelöst.
Mhm. Paul?
Ja, ganz konkretes Tool, was ich da empfehlen kann, sozusagen um den ersten Schritt zu gehen, ist das Eco-Cockpit von der Effizienzagentur NRW. Also das ist tatsächlich kostenlos. Da gibt es eine riesen Datenbank hinter mit allen möglichen CO2-Äquivalenzwerten, die eben eine Bahnreise, Ökostrom, Strom aus dem deutschen Strommix hat. Also das ist wirklich gut gemacht. Ich meine, ich habe schon ein gewisses Faible für das Thema, deswegen ist es jetzt, glaube ich, nicht selbsterklärend. Aber man bekommt wirklich einen guten Einblick und eine große Hilfe. Und ich habe dann tatsächlich auch noch die Effizienzagentur NRW ist eine Beratungsagentur hier vom Land NRW. Die sind tatsächlich auch offen, dass man da dann auch mal anruft und auch mal eine Nachfrage stellt. Also die kennen sich ja wirklich gut aus mit dem Tool. Das kann ich wirklich empfehlen, so als ersten Schritt. Wenn man dann sagt, okay, nee, das ist immer noch viel zu kompliziert, dann braucht man eben eine Beratung, die aber dann natürlich auch was kostet.
Ja, ja, cool. Vielen Dank für den tollen Tipp, Paul. Super. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit hier in die Folgennotizen mit rein. Da findet ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, definitiv auch alle Tipps und Ratschläge und Verbindungen zu Paul, zu Esther, zu Kirsten, zu Jutta, die ihr so sucht. Also schaut da bitte noch mal rein, was ihr da für Links und Adressen finden könnt. Ja, ich denke, jetzt sind wir an dem Zeitpunkt angekommen, wo wir allgemein auch mal ein paar praktische Tipps für die Hörer und Hörerinnen raushauen können. Oder Kirsten, wie sieht's aus?
Ja, auf jeden Fall. Also das Tolle an der Gemeinwohlökonomie ist ja, dass sie so offen ist. Ne? Also da kann wirklich jeder mitmachen und sich engagieren und jeder wird da irgendwas finden, worauf er Lust hat. Und es ist einfach so vielfältig, da ein Teil von zu werden. Also schaut einfach mal auf der Webseite der GWÖ Deutschland, wo ist die nächste Regionalgruppe in eurer Nähe, wo ist der nächste Verein, wo könnt ihr Mitglied werden. Es gibt total tolle Akteurinnenkreise der GWÖ, zum Beispiel zum Thema Bildung, zum Thema Beratung, wenn man vorhat, eine GWÖ-Beraterausbildung zu machen oder auch Kommunikation, ganz wichtig. Wir würden uns vor allem in Köln-Bonn auch total freuen, wenn sich jetzt ein paar melden, die Lust hätten, uns bei PR und Marketing zu unterstützen. Das wäre fantastisch. Es ist einfach eine riesengroße Gemeinschaft von inspirierten Menschen und es macht Spaß, da mitzumachen. Von daher fühlt euch herzlich willkommen, wenn ihr Lust habt, euch zu engagieren. Ich denke, die Türen stehen mehr als offen. Sucht nach uns auf Social Media. Die GWÖ ist eigentlich mit ihren Vereinen, mit ihren Regionalgruppen präsent auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram teilweise. Sucht einfach nach uns. Ihr werdet uns da in ganz vielen verschiedenen Formen finden und mit ganz vielen tollen Möglichkeiten mitzumachen.
Ja, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen, der Erde zu helfen, sich ein bisschen zu erholen und die Gerechtigkeit vor allem auf der Welt ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, dass nicht einer auf Kosten des anderen lebt. Das finde ich echt eine ganz schön schlimme Erkenntnis, wenn ich mir überlege, dass das leider auch mein Lebensstil in vielen Dingen ist. Da schließe ich ganz gerne mal eine Frage an, die mir während unseres Gesprächs jetzt immer wieder im Kopf rumgespukt hat. Denn ich bin ja nicht nur Journalistin und Podcasterin, sondern auch Mama eines 11-jährigen Sohnes. Und ich stelle immer wieder fest, dass im Leben so eines Kindes, in der Bildung, wie es so heranwächst, immer wieder dieser höher, schneller, weiter Charakter auf die Kinder zukommt. In der Schule, durch den Schuldruck, beim Fußballtraining. Ja, du musst gut mitspielen, ansonsten fliegst du aus der Mannschaft, keine Ahnung, solche Dinge. Warum haben wir das immer noch so in uns drin, wenn das doch so ein zerstörerischer Gedanke eigentlich ist?
Ich glaube, das steckt irgendwie immer noch in uns drin, so dieses Mangelbewusstsein, diese Fokussierung auf das Negative. Ne? So werden wir schon als Kinder erzogen. Es werden nicht so sehr unsere Stärken in den Vordergrund gestellt, sondern eher das, was wir nicht können in der Schule, in der Erziehung. Ich glaube, da ist einfach Zeit für eine neue Form des Denkens und der Herangehensweise. Ja, die Zeit ist reif, da die Dinge wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, ne? Und wieder die Natur des Menschen mehr in den Vordergrund zu stellen, weil ich glaube, das Gute steckt in uns allen.
Definitiv. Vielleicht ist das so ein Mantra, was man sich eigentlich jeden Morgen, wenn man vorm Spiegel steht, mal ins Bewusstsein rufen sollte. Weil ich habe das Gefühl, dass es noch in vielen Dingen einfach so unglaublich drin steckt. Dieser Leistungscharakter und das nur, ja, diese Leistung so wichtig ist, dass alles immer besser und schöner und mehr wert und so sein muss. Und
genau, man kann aber auch einfach mal dankbar sein für das, was man hat.
Also, ja, genau.
Und seit ich Teil der GWÖ bin, kann ich zum Beispiel abends mit leichterem Herzen Tagesschau gucken, weil ich weiß, es gibt einfach eine riesengroße Bewegung von Menschen, die es anders machen und die auch ganz konkrete Tools haben, wie man das machen kann. Ne? Als Privatperson, als Unternehmen, als Kommune. Es geht.
Ja, das ist schön.
Und man kann damit gut leben.
Ja, eben, genau. Wir wollen mit diesem Podcast ja auch Hoffnung machen und deswegen schön. Wir hatten ja jetzt viel darüber geredet, was einzelne Personen, Privatpersonen tun können, sich gemeinwohlbilanziert zu engagieren sozusagen. Aber was können denn jetzt vielleicht Unternehmer oder Unternehmerinnen tun, die sich dafür interessieren? Gibt es da irgendwelche Ansätze, irgendwelche Ideen, die ihr uns hier direkt mit auf den Weg geben könnt?
Ja, also es gibt da sehr, sehr viele Ideen, wenn Sie aus der Region Köln-Bonn kommen, ganz konkret, und jetzt sagen, ich möchte damit jetzt nicht mehr warten, sondern jetzt kurzfristig loslegen, kann ich Ihnen ein schönes Angebot ans Herz legen. Ab September gibt es wieder von der Alanus Hochschule und uns organisiert die Möglichkeit für 4 Unternehmen hier aus der Region, ihre erste Gemeinwohlbilanz zu erstellen und sich dabei von Beraterinnen, aber auch Studierenden unterstützen zu lassen. Und wenn es daran Interesse gibt, dann melden Sie sich sehr gerne bei mir. Und meine Kontaktmöglichkeiten werden wir auch in die Shownotes packen.
Genau, richtig. Super. Ja, das ist ja ein tolles Angebot. Also ich denke, da werden sich jetzt einige melden. Da müsst ihr dann bestimmt nachher aussortieren, wen ihr da nehmen wollt. Aber okay,
halt,
du wolltest diesen Aufruf dafür. Gut, ja, ist doch schön.
Ich wollte gerne noch mal was ergänzen, wenn ich darf.
Und natürlich, selbstverständlich, gerne, liebe Jutta.
Ja, und zwar die Frage, ne, nach diesem höher, schneller, weiter, mehr. die stelle ich mir auch schon seit vielen Jahren und ich beschäftige mich mit Nachhaltigkeitsthemen vor allen Dingen und sehr gerne aus der Bio-Ecke, also aus der Biologie, sage ich mal im weitesten Sinne, und habe festgestellt, dass das tatsächlich ein Prinzip in unserer Natur zu sein scheint. Dieses Wachsen wollen, dieses mehr wollen, dieses schneller als andere sein wollen oder mehr haben wollen. Und das kann man auch in einigen Fällen, wenn man genau hinschaut, bei anderen Lebewesen mit beobachten. Und wir Menschen behaupten ja immer, wir seien die Krone der Schöpfung. Wir seien so die, ne, das Beste überhaupt, was es gibt. Und ich glaube, da ist unsere Aufgabe, genau das uns bewusst zu machen, dass das, dieses immer fortwährende Wachstum und mehr haben wollen, dass wir das überwinden können. Also das wäre, glaube ich, die, was uns zur Krone oder was uns krönen würde, wenn wir das hinbekämen. Und für mich ist immer wieder ein erster Schritt, jetzt gerade in Bezug auf den Welterschöpfungstag und das CO2-Budget, was wir regelmäßig reißen. Es gibt ja, ich habe so verstanden, Paul, dass der CO2-Rechner, den du eben empfohlen hattest, vom Eco-Cockpit hieß es, glaube ich, ne? Das ist für Unternehmen gedacht. Und für Einzelpersonen gibt es vom Umweltbundesamt einen CO2-Rechner. Das ist natürlich grob, also nicht so im Detail, ja. Also jede Kleinigkeit, die man vielleicht schon in Richtung Nachhaltigkeit unterwegs ist, wird dann nicht so erfasst, aber im Groben schon. Und diesen CO2-Rechner mal zu machen, und der Bundesdurchschnitt liegt nämlich bei 11 Tonnen pro Kopf. Und weltweit fair und gerecht und verträglich wären maximal 2 Tonnen pro Kopf. Das heißt, wir sind in den Industrienationen oder in Deutschland auf jeden Fall mal beim 5- bis 6-fachen drüber. Und die Menschen, die auch 2-3 Mal in Urlaub fliegen oder beruflich viel mit Auto und Flieger unterwegs sind, die kommen da locker auf 30, 40, 50 Tonnen. Und dann wird das Ganze echt kritisch, ja. Und da müssen wir, auch wenn wir das nicht als Einzelpersonen durch eigenen Verzicht lösen können, aber wir müssen uns zumindest mal der Verantwortung und der Bedeutung bewusst werden, um dann eben auch die Politik immer wieder darauf hinzustupsen und darauf hinzuwirken, dass die da entsprechende Regeln und Rahmenbedingungen verändert, damit, ja, damit eben diese klimaschädlichen Verhaltensweisen, die wir als Einzelpersonen leider doch immer wieder so selbstverständlich, normal und gewohnheitsmäßig tun, damit wir uns damit beschäftigen und die auch dann reduzieren können. Und ich bin zum Beispiel ganz freiwillig vor vielen Jahren schon, hat mich das total genervt, bin so ein Autokind, ja, das Auto war immer meine Freiheit, also eigentlich mein Motorrad früher, und dann irgendwann kam das Auto und ich bin auch Fahrlehrerin für Auto und Motorrad, und es war selbstverständlich auch 500 Meter so ungefähr bin ich mit dem Auto gefahren. Und dann habe ich irgendwann das Fahrrad entdeckt und mich hat es so genervt, in der Stadt immer keinen Parkplatz zu finden, immer im Stau zu stehen und immer, und dann, das ist aber jetzt schon 20, 30 Jahre her, ja. Und dann bin ich aufs Fahrrad umgestiegen und seitdem, ich liebe das mit dem Fahrrad, ich fahre immer an den Staus mit einem Grinsen vorbei. Seit neuestem, also seit ein paar Jahren, seit ich bei der GWÖ bin, mache ich zum Beispiel auch wahnsinnig gerne Urlaub mit Bahn und Fahrrad. Das ist großartig, ja. Ich brauche keine großartigen Weltreisen machen. Ich fahre einfach mit der Bahn irgendwo hin, 100 Kilometer, 1-2 Stunden, und dann setze ich mich aufs Fahrrad und habe ganz viele tolle Eindrücke und ein ganz anderes Urlaubsfeeling. Ja, und vor allem mit einem guten Gewissen, ja. Also ich muss nicht mehr irgendwo hinfliegen. Das können wir uns einfach nicht mehr leisten, dass alle Welt irgendwo hinfliegt. Also alle Welt ist gut, alle Welt macht es ja gar nicht, ne? Das sind ja nur, weiß ich nicht, höchstens 10% der Weltbevölkerung, aber die dafür fliegen umso mehr und so viel, dass es eben das Klima total anheizt. Also das sind so die privaten Entscheidungen, wo man sich zumindest mal überlegen kann, will ich das wirklich, kann ich das verantworten? Gerade vor dem Hintergrund, wenn man Kinder hat und denen ja auch ein gutes Leben und eine intakte Welt hinterlassen möchte. Ne?
Ja, und denen auch ein gutes Vorbild sein möchte. Ich finde, das ist auch immer ganz wichtig. Ja. Okay.
Darf ich da auch noch etwas ergänzen?
Ja, selbstverständlich. Leg los.
Also ich finde es nochmal wichtig, auf der anderen Seite irgendwie auch das Positive, das Erstrebenswerte an einer Haltungs- und Verhaltensänderung sich vor Augen zu führen und irgendwie mit Spaß an der Sache dran zu gehen und nicht mit diesem Gefühl Verzicht, Verbot und weniger, sondern was können wir vielleicht anders dadurch gewinnen, wieder erlernen. Und auch gerade, du erwähntest, du hast einen 11-jährigen Sohn, glaube ich. Ich habe auch einen 11-jährigen Sohn und eine etwas ältere Tochter. Und tatsächlich weiß ich, dass da so Dinge wie, ich habe zum Beispiel damals als Fördervereinsvorsitzende das Thema Nachhaltigkeit versucht zu etablieren. Wir haben eine komplette Nachhaltigkeitswoche gemacht und die aber spaßig gemacht. Also wir haben coole Upcycling-Projekte gemacht. Auch für Kinder, die sonst nichts damit zu tun haben, die da kein Bewusstsein für hatten. Das hat total was verändert und das hat auch dann bei den Eltern zu Hause wieder was verändert. Oder ich kenne das bei meiner pubertierenden Tochter gerade, die wächst die ganze Zeit, will ständig neue Klamotten, wo ich so denke, und dann einen coolen Kleiderkreisel-Event zu initiieren und sie mitzunehmen und irgendwie eine Freude daran zu fördern. Also gar nicht so, ich habe weniger als die anderen, sondern ich löse das anders und das ist irgendwie auch cool. Also ich glaube, der Coolness-Faktor ist bei Kindern dann auch wichtig. Oder Dinge zu reparieren, super. Und gemeinsam zu merken, wie was wieder funktioniert, als es einfach neu zu kaufen. Ich glaube, wir brauchen andere Erlebnisse, um Freude daran zu finden, wie wir nachhaltiger werden können.
Das stimmt, ja, richtig.
Ja, auf jeden Fall. Das, was ein bisschen anders ist, es geht eben nicht schnell, einfach easy auf Knopfdruck. Sondern es bedeutet irgendwie immer ein bisschen Aufwand, es bedeutet organisieren, es bedeutet ein bisschen mehr Zeit, es bedeutet irgendwie Wege, die vielleicht länger dauern und es bedeutet, sich mit Sachen zu beschäftigen, die vielleicht auch mal 2-3 Stunden vom Tage klauen in so einem Repair-Café. Aber letztendlich muss man ja sehen, was für ein freudiges Erlebnis man da gehabt hat, ja. Man bringt ein olles Teil dahin und kommt mit einem Heilen zurück. Man hat irgendwie nette Gespräche gehabt, neue Kontakte geknüpft. Man hat Tipps bekommen, vielleicht noch für eine andere Reparatur, die man dann selbstständig zu Hause machen kann. Man hat mit Leuten total nette Gespräche geführt, einen Kuchen-Kredenz bekommen. Das ist ja ganz toll bei den Repair-Cafés. Es gibt ja immer ganz toll selbstgebackenen Kuchen und dazu noch einen Kaffee. Und also ich finde, es ist eine wahnsinnig schöne Atmosphäre. Und also dieses Erleben von schönen Zeiten, das ist doch eigentlich das, was unser Herz beglückt oder was uns erfreut. Und darum geht es doch und nicht um irgendwas, weiß ich nicht, was uns die Werbung einredet oder was irgendwie die großen staunenden Augen bei anderen irgendwie auslösen soll, weil wir was weiß ich, was Tolles gemacht hätten oder so. Darum geht's doch gar nicht. Es geht doch darum, selber glückliche Momente zu erleben oder freudige Momente zu erleben.
Ja, das hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Nun habe ich ja hier glücklicherweise ein sehr regionales Team vor den Mikrofonen sitzen. Also ich bin ja ein heißer Fan meiner Heimatstadt Köln und der ganzen Region. Und deswegen würde es mir jetzt auch nochmal sehr wichtig sein, dass wir nochmal über das Rheinland reden und die GWÖ, wie sie hier auftritt. Kirsten, es gibt da auch ein Unternehmensnetzwerk im Rheinland, richtig?
Ja, genau. Es gibt seit mehreren Jahren schon ein stetig wachsendes Netzwerk aus GWÖ-Unternehmen. Das sind zum einen Mitgliedsunternehmen, die also Mitglied in der GWÖ sind. Das sind ungefähr 90 Stück. Und von diesen 90 sind sogar schon 50 Unternehmen GWÖ bilanziert. Das heißt, die haben schon diesen ganzen Prozess der Bilanzierung und teilweise auch Zertifizierung durchlaufen. Und die treffen sich einmal im Monat beim, sag ich mal, Unternehmensnetzwerktreffen. Machen zusammen Veranstaltungen. Zum Beispiel gab es jetzt im Juni den ersten Summit im Rheinland. Also war ein Riesenevent, wo einfach auch nochmal so ganz viele Ideen zusammenkamen, ein Austausch stattfand, man sich gegenseitig auch nochmal befruchtete und bestärkte in den Ideen, wo ganz viele Unternehmen auch gezeigt haben, dass sie trotz ihrer Gemeinwohlorientierung auch wirklich noch profitorientiert arbeiten können. Und ja, das ist auch einfach toll, um da ein Teil von zu sein, wie zum Beispiel HR Pioneers und auch der Paul mit der Wirtschaftsförderung Bornheim.
Ja, genau. Da kann ich dann noch ergänzen, dass wir seit 2020 sind wir ja Mitglied und wir haben dann, als so die ersten Corona-Wehen vorbei waren, auch eine der ersten Veranstaltungen bei uns vor Ort in den Büroräumen machen dürfen. Das war schon mal ein schönes Gefühl, auch einfach Gastgebende sein zu können für die Netzwerktreffen. Und was ich besonders schätze an den Netzwerktreffen, ist eben dieser Erfahrungsaustausch und dass wir auch einander helfen können, dass wir dann auch sagen können, zum Beispiel Bunte Burger, die auch Teil sind, dann können wir die doch mal fürs nächste Catering nehmen und auch andere, die kreative Leistungen erbringen können. Also ich finde, wir sollten das Netzwerk auch dazu nutzen, einander zu fördern und zu unterstützen, um die Bewegung auch zu vergrößern. Paul, wie siehst du das?
Ja, genau. Also das Catering ist eine Möglichkeit, ne? Und was ja ein toller Mehrwert von dem Unternehmensnetzwerk ist, ist, dass eben dann einzelne Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Netzwerk dann zu bestimmten Teilbereichen, also wie zum Beispiel Mitarbeitende Bindung, da Vorträge halten, wo sie zum Beispiel Impulse aus der GWÖ bekommen haben, wie die bei sich das umsetzen. Und das ist dann erfahrungsgemäß einfach für Unternehmerinnen und Unternehmer immer am spannendsten, da ganz praktische Beispiele aus anderen Unternehmen zu hören. Und das ist, glaube ich, einer der großen Mehrwerte dieses Unternehmensnetzwerks.
Und dann kann ich noch ergänzen, auf Deutschland-Ebene, beziehungsweise auf deutschsprachiger Ebene, kann man schon fast sagen, es gibt auch ein AK-Unternehmen, wo sich die GWÖ-bilanzierten und aber auch die GWÖ-interessierten Unternehmen überregional vernetzen. Die haben regelmäßige Online-Meetings, wo eben auch Impulsvorträge angeboten werden zu bestimmten Themen, die für Unternehmen interessant sind, vielleicht zu Lieferkette, vielleicht zu Finanzierungsthemen, vielleicht zu Nachhaltigkeitsberichtspflichten, was da von EU-Ebene kommt, zu den Entwicklungen, was ist bei der Matrix an Veränderungen geplant, wenn die nächste Version sozusagen veröffentlicht wird. Und es gibt auch nicht jedes Jahr ganz regelmäßig, aber geplant ist einmal im Jahr so ein großes Deutschland, Österreich, Schweiz weites UnternehmerInnen-Treffen zu veranstalten. Also das erste hat vor 5, 6 Jahren stattgefunden, war ein Riesenerfolg, war allerdings auch wahnsinnig viel Aufwand und Arbeit, das zu organisieren, und da das dann von den UnternehmerInnen selbst gestemmt werden muss, neben den normalen betrieblichen Prozessen, ist das nicht immer so ganz einfach zustande zu bringen. Genau, dann haben wir noch ein GWÖ-Summit. Das ist auch eben bundesweit ausgeschriebenes Unternehmenstreffen für alle GWÖ-bilanzierten und aber auch interessierten Unternehmen. Es geht immer wieder um die Idee, dass die Gemeinwohlökonomie bekannter wird und dass sich mehr Unternehmen der Idee anschließen und sich damit beschäftigen, sich vernetzen und eben auch so eine GWÖ-Community in der Unternehmenswelt bilden. Also der GWÖ-Summit wird wohl der nächste in 2025 stattfinden, in der Nähe von Berlin.
Mhm. Super. Also da gibt es viele Möglichkeiten, nicht nur in der Region Köln-Bonn-Rheinland,
genau.
Sondern auch tatsächlich deutschlandweit, europaweit. Ja, schön.
Genau, wir hatten ja vorhin auch schon die 10 Regionalvereine erwähnt. Das könnten wir vielleicht auch nochmal sagen. Also der Rheinland e.V. ist da sehr aktiv. Auch sehr aktiv sind der Baden-Württembergische Verein und der Bayerische Verein, der Berlin-Brandenburg-Verein und auch der Nordverein. Das sind, glaube ich, so die, die am meisten Mitglieder haben, am meisten aktive und auch am meisten Unternehmen, wo immer wieder eben diese regionalen Unternehmungen statt oder Veranstaltungen stattfinden für Unternehmen, aber eben auch für Privatpersonen. Und da war der Tipp ja von Kirsten auf der Webseite nach der nächstgelegenen Regionalgruppe zu gucken und sich da einfach mal zum neuen Treff oder zu einer anderen Veranstaltung anzumelden, dahin zu gehen, die Leute kennenzulernen und zu schauen, wo man mit dem eigenen Interesse gut in die Wirksamkeit kommen kann.
Mhm. Genau, schnuppert da doch einfach mal rein. Das finde ich auch einen guten Ratschlag. Ich danke euch allen, dass ihr in meinen Augen Weltverbesserer seid und deswegen seid ihr hier in meinem Podcast auch so gut aufgehoben. Ich fand es total toll, heute mit euch über dieses super spannende Thema zu sprechen. Ich habe den Buchsponsor Booklooker und deswegen möchte ich am Ende eigentlich auch euch ganz gerne um eure Buchtipps bitten, weil ich ja diesen Podcast eigentlich ehrenamtlich betreibe, aber um meine Soft- und Hardware zu finanzieren, kriege ich ab und zu ein bisschen Geld, was ganz gut tut. Und deswegen von euch ganz gerne Buchtipps zu dem Thema, wenn ihr welche habt, oder aber auch einfach nur tolle Buchtipps, die mich als Lese- und Bücherwurm begeistern.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich liebe Bücher und muss dann immer sortieren. Passend für das Thema, was wir hier gerade haben, hat ein Buch mich sehr beschäftigt und zum Umdenken angeregt. Das war Das Ende vom Kapitalismus von der Ulrike Herrmann. Kennt ihr vielleicht, weil ich auch darin das so spannend fand, dass Perspektiven aufgezeigt worden sind. Also wie es auch einfach anders sein kann, ohne jetzt zu denken, Hilfe, wir müssen in den Kommunismus oder was weiß ich wohin rutschen. Das fand ich schön. Und ein, ich finde, sehr, sehr hoffnungsgebendes Buch ist auch schon älter, von dem, ich glaube, Rutger Bregmann heißt der, Im Grunde gut. Ich finde diese beiden Kombinationen wunderbare Bücher, um Mut zu machen. Und ich kann es gerade nicht sein lassen, aber ich muss ein ganz bisschen Werbung machen für ein Projekt. Es war so ein Herzensthema von mir mal, Veränderung im Sinn. In Kooperation mit der Alanus Hochschule tatsächlich, mit Studierenden.
Toll.
Wo es uns damals darum ging, praktische Impulse zu geben, wie wir anders zusammenarbeiten können und auch wie Studierende auf ihre Zukunft blicken. Das macht viel Freude, das Buch.
Toll.
Und ist natürlich nachhaltig hergestellt. Soweit es halt geht, ne?
Cool, finde ich super. Vielen Dank für den tollen Tipp. Wer möchte als nächstes? Jutta?
Also für uns wahrscheinlich nicht, aber für die Zuschauerinnen bzw. Zuhörerinnen ist natürlich dieses Buch erste Wahl, ne? Die Gemeinwohlökonomie von Christian Faeber in der aktuellen Ausgabe. Gibt's ja mittlerweile auch als Taschenbuch für gerade mal 10, 11 Euro. Also das kann man sich auch gut leisten. Und was ich so toll finde, das ist ja vom Titel her Gemeinwohlökonomie. Also viele stolpern beim Namen und noch mehr sind abgeschreckt von Ökonomie und sagen, oh, das ist Wirtschaft, das kenne ich nicht, das kann ich nicht, damit habe ich nichts zu tun. Es ist ganz leicht lesbar. Es ist also wirklich wunderbar verständlich geschrieben. Und jeder, der irgendwie ein bisschen so ein Gerechtigkeitsempfinden im Herzen trägt, wird von diesem Buch begeistert sein. Also ich glaube, es spricht wirklich die Menschen sehr an, denen es wichtig ist, dass es gerecht auf dieser Welt zugeht. Dann habe ich noch ein zweites Buch, was auch in diese Richtung ganz stark zielt, die Donut-Ökonomie von Kate Raworth. Das ist im Grunde genommen, sie ist auch GWÖ-Botschafterin, im Grunde genommen ist das unser Leuchtturm. Also dieses simple Modell mit dem Donut, also der äußere Kreis, der die Grenzen des Planeten beschreibt, und der innere Kreis, viel wichtiger, der die Mindeststandards für die Lebensbedingungen aller Menschen beschreibt. Also sie versucht da eben mit ihrem Konzept so vorzustellen, wie wir da hinkommen, dass wir unsere planetaren Grenzen nicht reißen, aber allen Menschen ein gutes Leben mit mindestens bestimmten Dingen, also wie sauberes Wasser, wie Zugang zu sanitären Anlagen, wie Dach über dem Kopf, wie genug zu essen. Also alles eigentlich auch, was bei den SDGs, bei den Sustainable Development Goals beschrieben wird. Das ist die Botschaft dieses Buches und auch das, auch wenn es so dick ist, es ist super toll und einfach zu lesen. Ich finde, das ist echt ein tolles Werk. Dann stehe ich sehr auf Maya Göpel, kennen vielleicht viele. Dann stehe ich auf Harald Welzer, sein letztes Buch, Nachruf auf mich selbst. Das hat er sehr schön geschrieben, finde ich. Und ein Mensch auch aus dem Rheinland, nämlich vom Wuppertal-Institut. Das Buch von Michael Kopatz, Ökoroutine. Michael Kopatz ist ja auch so ein ganz rühriger und sendungsbewusster Mensch, der tolle Vorträge macht. Und in diesem Buch war auch mal so nach dem Motto, liebe Politik, nehmt mir doch mal bitte meine Entscheidungsunfähigkeit ab und setzt bestimmte Rahmenbedingungen, damit ich nicht immer das Falsche tue. Ich will was Gutes für das Klima und für die Welt tun, aber ich möchte nicht immer wieder verführt werden von Werbung und Industrie. Macht mal die Rahmenbedingungen so, dass es ganz leicht ist, dass alle das Richtige tun. Also das finde ich sehr schön da in seinen Büchern zusammengefasst.
Super. Liebe Jutta, vielen Dank. Das war ja schon eine sehr umfassende Literaturübersicht hier. Vielen lieben Dank. Nee, ist cool. Kirsten, Paul, habt ihr noch was zu ergänzen?
Ja, ich hätte noch was. Also ich habe auch viele Bücher in dem Sinn, aber vielleicht noch eine andere Komponente. Also was mich total begeistert hat als Roman, ist das Buch Kleine Probleme von Nele Polacek. Das ist einfach super witzig. Thematisiert so, was man sich alles so vornimmt zu tun und dann am Ende doch auf der Couch zu landen oder was da dazwischen kommen kann und in so einer übertriebenen Art beschrieben, aber ja, anhand von so einer tragischen Romanfigur, das hat mich wirklich, wirklich nachdrücklich begeistert, kann ich jedem empfehlen.
Kirsten, du darfst auch noch, wenn du noch möchtest.
Ja, wenn noch eins geht, ich lese gerade ein tolles Buch von Alain de Botton. Alain de Botton hat 2008 die School of Life gegründet. Er ist ein Psychologe, der sich also mit dem Thema zwischenmenschliche Beziehungen befasst. Und das ist auch so ein Herzensthema von mir. Ich habe dieses Buch von meinem Partner geschenkt bekommen. Und es geht also darum, wie aus großen Lieben die größten Dramen werden, weil man sich dann über die Wahl der IKEA-Gläser streitet oder ob die Butter jetzt doch im Kühlschrank stehen soll oder nicht. Und ja, das erzählt Alain de Botton anhand einer Liebesgeschichte zwischen Kirsten, die heißt auch noch so wie ich, und ihrem Freund und späteren Mann Rabbi. Und da geht er also so auf das Alltagsleben der beiden ein und man erkennt sich wirklich selbst, ne? Und merkt halt, ah, okay, genau, ja, das ist jetzt wahrscheinlich, das mache ich auch, oh. Ne? Und schaut also mal so bei sich selber hin, wie könnte man denn seine eigene Haltung zu Beziehungen und auch seinen liebsten Mitmenschen verbessern. Und ich finde, das ist ganz toll, auch so, um im Kleinen mal zu gucken, wie kann man es anders und besser machen.
Definitiv.
Und dann auch gewappnet sein für das große Ganze. Denn es geht im Grunde immer um Beziehungen. Es geht auf dieser Welt um Beziehungen mit uns, mit unserer Umwelt, mit diesem Planeten. Es geht in der Arbeit um gute Beziehungen. Und dafür muss man sich auch selber auf die Schliche kommen.
Ja, super. Mensch, tolle Literaturtipps. Ich danke euch ganz herzlich. Welterschöpfungstag, der jährliche Wendepunkt für unsere Zukunft, Gemeinwohlökonomie als Lösung, das war heute unser Thema. Ich hoffe, wir konnten den Hörern und Hörerinnen, all ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, gute Beispiele bringen, gute Lösungsansätze, gute Ideen, was man auch persönlich besser machen kann, was man eventuell mit seinem Unternehmen besser machen kann. Schaut bitte alle in die Shownotes, das ist besonders wichtig bei dieser Folge. Da stehen so viele wertvolle Informationen nochmal drin. Verpasst das nicht, guckt da rein und sucht euch dort auch nochmal andere Lösungsansätze. Überdenkt euren Konsum. Ja, und euch vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, die ihr euch für dieses Interview genommen habt. Es war eine ganz tolle Podcast-Folge. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich sag mal so, bis bald.
Dankeschön. Vielen lieben Dank, Birte, für die Gelegenheit. Es war großartig.
Ja, und ja. Viel Freude beim Schneiden. Ne?
Nein, alles gut. Wirklich ganz von ganzem Herzen vielen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss. Schönen Tag noch.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Danke.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören.
Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.